Fokus. Themen fürs Leben. Mit Franz Josef Köb.
Grüß Gott. Herzlich willkommen zu einem Fokusthema über das Lebendigsein. Während sich die täglichen Wortsendungen wie Aktuelles Thema und Kultur nach Sechs in die Sommerpause verabschieden, begleitet sie Fokus mit erfrischenden Themen fürs Leben durch den ganzen Sommer. Genießen Sie diesen besonderen Fokussommer und besonders das heutige Thema. Es geht um die Frage, was ist das Lebendige in uns? Wann fühlen wir uns lebendig? Wie kommen wir in die Lebendigkeit? Und was haben Abschied, Trauer und Sterben mit Lebendigkeit zu tun?
Ich danke für die Einladung, zu Ihnen zu sprechen. Ich bin ja Psychiater vom Beruf und daher kein Experte für die Begleitung von Sterbenden, obwohl ich dann und wann in meinem Leben auch sterbende Menschen begleitet habe. Das heißt, ich bin nicht am selben Gebiet tätig wie Frau Kübler-Ross oder ähnliche Herrschaften, sondern für mich geht es in erster Linie in meinem Berufsleben, aber auch in meinem persönlichen Leben, nicht um Sterben, sondern ums Leben. Und daher werde ich zu Ihnen sprechen, in erster Linie über Lebendigkeit und was das mit dem Sterben zu tun hat.
Das ist Universitätsprofessor Dr. Dr. Michael Lehofer. Er ist Arzt, Psychiater und Psychotherapeut und er leitet in Graz als ärztlicher Direktor die Landesnervenklinik. Auf Einladung von Pater Nathanael sprach Professor Michael Lehofer in der Propstei St. Gerold.
Ich habe gesagt, ich bin kein Experte für Sterben, sondern ich bemühe mich sozusagen, mich für das Leben und fürs Lebendige zu interessieren. Und so beginne ich auch zu Ihnen zu sprechen über das Thema, was ist eigentlich das Lebendige in uns? Es ist nämlich ein interessantes Faktum, dass wir zwar unsere Lebensspanne leben, aber immer wieder lebendiger und unlebendiger uns fühlen. Und dass wir sogar die Möglichkeit haben, einen Großteil unseres Lebens uns unlebendig zu fühlen, obwohl wir leben. Und dann fühlen wir uns wieder lebendig. Und am Beginn meines Vortrags möchte ich dem auf die Spur kommen. Ich habe einmal ein Seminar mitgemacht mit einem Organisationsberater. Der hat uns folgende Aufgabe gestellt. Er hat uns gebeten, eine Lebenslinie von uns selbst darzustellen. Und die Lebenslinie, die sollte in der Waagrechten gezeichnet werden. Und wenn es uns besonders gut gegangen ist, dann sollten wir sozusagen die Linie hoch machen. Und wenn es uns schlecht gegangen ist, dann sollten wir eine tiefe Linie machen. Und er hat zwei Striche eingezogen. Einen Strich oben, der die oberen 20% abgegrenzt hat, und einen Strich unten, der die unteren 20% abgetrennt hat. Und wenn einer zum Beispiel von einer großen Liebe verlassen wurde, dann ist der Strich natürlich ganz tief geworden. Und dann hat er sich wieder verliebt, dann war es wieder ganz oben. Und die meiste Zeit des Lebens haben die Menschen, und so auch ich, den Strich in der mittleren Zone eingetragen. Und diese Zone, die kann man als die Komfortzone bezeichnen. Die sogenannte Komfortzone, in der wir meistens uns befinden. Jetzt hat dieser Kollege gefragt, in welchen Phasen haben Sie sich besonders lebendig gefühlt? Und da haben alle gesagt, wir haben uns besonders lebendig gefühlt in den Phasen, in denen der Strich über 20 und unter 20% war und in der Komfortzone nicht. Jetzt ist das eine interessante Erkenntnis, und zwar die Erkenntnis, dass wir ja alle nach dem Leben in der Komfortzone streben. Und doch ist es so, dass das Lebendigste, was wir erleben, oben und unten passiert. Was macht jetzt diese extremen Lebensphasen, in denen es uns besonders gut und besonders schlecht geht, aus, zum Unterschied zur Komfortzone? Der Unterschied zwischen beiden ist folgender, dass wir in der Komfortzone vermeintlich das Leben im Griff haben, das heißt, das eigene Leben bestimmen können, während in den Phasen des Mitgerissenseins von positiven, von sogenannten positiven und sogenannten negativen Lebensereignissen, in diesen Phasen sind wir hilflos gegenüber dem Leben, das heißt, das Leben dringt auf uns ein und bestimmt uns. Also kommen wir zu einem ganz interessanten Schluss, wenn wir uns damit beschäftigen, was Lebendigkeit ist. Wenn wir uns selbst erfinden wollen, und das tun wir, wenn wir in unseren Komfortzonen uns befinden, wenn wir uns selbst erfinden wollen, dann empfinden wir uns unlebendig. Wenn wir uns das Leben selbst einhauchen wollen, dann empfinden wir uns als unlebendig. Und wenn uns das Leben bestimmt, dann fühlen wir uns lebendig.
Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir in der Komfortzone, schön in der Mitte. Dort, wo wir glauben, das Leben im Griff zu haben. Dort, wo wir uns selbst erfinden wollen. Dort, wo wir uns selbst das Leben einhauchen wollen. Doch dafür zahlen wir einen hohen Preis. In der Komfortzone fühlen wir uns nicht lebendig. Lebendig fühlen wir uns dort, wo das Pendel ausschlägt. Also dort, wo es uns besonders gut, aber auch dort, wo es uns besonders schlecht geht. Denn in beiden Fällen werden wir vom Leben mitgerissen. In beiden Fällen bestimmen nicht wir das Leben, sondern das Leben bestimmt uns. Das ist eine erste überraschende Erkenntnis aus den bisherigen Überlegungen von Professor Michael Lehofer.
So, jetzt erzähle ich Ihnen was anderes zum Thema Lebendigkeit. Wenn Sie jetzt diesen Moment, in dem wir jetzt zusammen sind, ein schöner Moment, die Sonne scheint herein, Sie hören mir zu, ich hoffe, ich spreche so, dass Sie mich verstehen und dass Sie interessiert sind. Wenn Sie in diesem Moment jetzt sich vergegenwärtigen, was hier passiert, ein Mensch spricht, den Sie vielleicht noch nie gesehen haben, Sie hören zu, Sie kennen vielleicht den Menschen, der neben Ihnen sitzt. Ein völlig unspektakulärer Moment Ihres Lebens, der jetzt hier passiert. Und wenn Sie dann nach Hause gehen und irgendeinen Freund treffen und dem erzählen, auf seine Frage hin, was hast du heute Vormittag gemacht? Was hast du heute Vormittag gemacht? Dann erzählen Sie ihm, du, ich habe da einen Herrn aus Graz in der Steiermark gehört und der hat über das Leben und über das Sterben gesprochen. Und Sie erzählen ihm ganz kurz, was da passiert ist. Dann komprimieren Sie diesen Moment, in dem wir jetzt sind. Sie komprimieren den Moment auf eine sogenannte Wirklichkeit. Dann erzeugen Sie Wirklichkeit, Sie komprimieren den Moment und Sie entzaubern ihn, indem Sie diesen Moment erzählen. Weil Sie die Vielfältigkeit der Empfindungen, die Sie jetzt haben, das Verbundensein oder das Einsamsein, das Sie jetzt erleben und, die Informationen, die Assoziationen, die Selbstgespräche, diese ganze Magie dieses Moments, das können Sie nicht erzählen. Sie komprimieren diesen Moment. Das heißt, Sie haben sozusagen eine Entzauberung, indem Sie sich selbst die Welt gestalten. Und die meisten von uns machen Folgendes. Sie antizipieren, das heißt, Sie sehen voraus, bereits in dem Moment, in dem Sie Dinge erleben, erzeugen Sie schon die Wirklichkeit, als ob Sie es wem anderen erzählen wollten, weil in Wahrheit jeder Moment des Lebens eine starke Verunsicherung sein muss für uns, weil jeder Moment des Lebens nicht mit unseren Vorstellungen sich verbinden lässt, unseren Vorstellungen entspricht, sondern jeder Moment weist über unsere Vorstellungen hinaus. Und da öffnet sich sozusagen, da öffnet sich jetzt das Lebendige. Das heißt, das Lebendige ist das, wo wir nicht mit unseren Vorstellungen die Welt wahrnehmen, sondern jenseits der Vorstellungen die gesamte Magie des Augenblicks verstehen.
Lebendig fühlen wir uns, wenn wir vom Leben bestimmt, vom Leben mitgerissen werden. Das war die erste Erkenntnis aus den Überlegungen von Professor Michael Lehofer zum Lebendigsein. Die zweite Erkenntnis ist die, wir fühlen uns dann lebendig, wenn wir die Welt nicht mit unseren Vorstellungen wahrnehmen, sondern wenn wir jenseits der Vorstellungen die gesamte Magie des Augenblicks erleben. Das konnten wir als Kinder noch sehr gut. Als Erwachsene haben wir es nach und nach verlernt, die Magie des Augenblicks zu erleben.
Ich habe mich vor einigen Jahren gefragt, warum eigentlich Kinder die Zeit so langsam erleben, während Erwachsene die Zeit so rasch vergehend erleben. Wenn Sie jetzt denken, wie schnell die Zeit seit Weihnachten vergangen ist bis jetzt, es ist verblüffend. Und wenn Sie denken, wie Sie ein Kind waren, wie langsam die Zeit vergangen ist zwischen dem Nikolaus und Weihnachten, so kann man mit Fug und Recht sagen, vielleicht ist die Zeit, die jetzt seit Weihnachten vergangen ist bis jetzt, wo es schon Sommer ist, vielleicht ist die Zeit sogar kürzer als die Zeit, die Sie als Kind verbraucht haben von Nikolaus zu Weihnachten. Das heißt, Ihr Leben verläuft immer schneller. Das ist ein bitterer Gedanke, weil es bedeutet, dass fast alle von uns, die wir hier sitzen, bereits mit einem Fuß im Grab stehen. Weil wenn Sie denken, wenn Sie zum Beispiel 45 sind und Gott gebe Ihnen ein gesegnetes Alter von 90, in dem Sie im Bett im Kreise Ihrer Lieben verbleichen mögen, ja, so sind Sie vielleicht trotzdem schon mit 7/8 Ihrer erlebten Lebenszeit fertig. Und Sie haben nur mal 1/8 der Zeit, obwohl Sie vermeintlich die Hälfte Ihrer Zeit noch vor sich haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 90 werden, vor allem wenn Sie Mann sind, ist aber sehr gering, ja. Das heißt, Sie sind praktisch im ganz, ganz letzten Abschnitt Ihres Lebens. Das ist die wirkliche Wirklichkeit. Und alles andere ist eine Illusion. Und jetzt verrate ich Ihnen nebenbei, weil ich spreche ja frei und ich habe ja kein Konzept, wie Sie sehen. Also nebenbei kann ich Ihnen die ultimative Methode, Ihr eigenes Leben zu verlängern, verraten. Wie machen das Kinder, fragen wir uns. Wir machen das eigentlich Kinder, dass sie das Leben so langsam vollziehen, während es bei uns so schnell geht. Es ist ja so, dass es interessant ist, wenn man ganz näher hinschaut. Ein Kind erlebt das Leben so, wenn du es spielen lässt, und es kommt wirklich in ein Spiel und es hat 4 Stunden gespielt und du sagst, so, jetzt müsst ihr aufhören. Dann sagen die Kinder, jetzt schon? Die Zeit ist offensichtlich ganz kurz vergangen. Während, wenn Sie den sprichwörtlichen österreichischen Pensionisten anschauen, der um 8 ins Bett gegangen ist und um 3 aufgestanden, die Zeit, bis er zum Einkaufen gehen kann um 7 Uhr, ist unglaublich lange, diese 4 Stunden. Und trotzdem komprimiert sich sozusagen im Longitudinal, im Längsschnittverlauf die Zeit, während beim Kind die Zeit so lang wird. Das heißt, die Jetztzeit ist beim Kind ganz kurz und die Zeit als solche ist verlängert, während beim Pensionisten, beim sprichwörtlichen, ich will niemandem nahe treten, ich bin ja auch schon fast Pensionist, wenn man einen Pensionisten anschaut, dann ist sozusagen die Jetztzeit ein zäher Teig, während die Längszeit ganz kurz ist. Das ist der Unterschied. Was ist also jetzt der Grund? Wie kann man das erklären? Was beim Kind ist, es ist offenherzig und es geht vorurteilslos und gespannt und erfreut und neugierig an die Dinge heran. Es öffnet sein Herz. Es öffnet sein Herz zur Begegnung. Während der ältere Mensch schon alles weiß und alles vorweg ahnt und alles vorweg fühlt. Und daher sind die Dinge, die uns begegnen, wenn wir älter sind, nichts anderes als eine Bestätigung dessen, was wir ohnehin schon wissen. Wenn Sie, wie ich, oft in Vorträgen sitzen müssen oder sollen oder wollen, dann bemerken Sie, dass Vorträge, in denen der Vortragende mit den Menschen, die ihm zuhören, in Begegnung geht, dass die ungeheuer schnell verlaufen, während ein Vortrag, in dem der Vortragende in erster Linie den Vortrag dazu nützt, um den anderen zu zeigen, wie intelligent er ist, wie gescheit er ist, wie gebildet er ist, unglaublich langweilig sind, auch wenn der Inhalt fantastisch ist. Das heißt, mit anderen Worten, Begegnung komprimiert die Gegenwärtigkeit der Zeit. Begegnung nimmt uns mit, sodass wir uns selbst vergessen. Und diese Selbstvergessenheit, und da komme ich auf das ganz erste Bild zurück, diese Selbstvergessenheit macht uns lebendig. Das heißt, wenn wir sozusagen mit der Welt in Berührung sind, dann sind wir wirklich lebendig. Nicht, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen. Die Lebendigkeit ist das ultimative Interesse an der Welt und nicht an dem, dass die Welt uns bestätigt. Und daher erleben Kinder die Zeit so kurz im Jetzt und können ihre Lebenszeit dadurch verlängern. Sie können gar nicht anderes, weil sie mit offenem Herzen begegnungsfähig der Welt gegenübertreten, während wir Älteren uns in unseren Vorstellungen suhlen und alles tun, um ja auch hier und jetzt nur in der Komfortzone zu bleiben. Und wir tun alles darum, um ja nicht in die Lebendigkeit zu geraten, in der wir das Leben nicht im Griff haben. Die Welt ist aber das, was nicht in uns ist, und wir selbst sind nicht das, was in uns ist. Ich hoffe, ich überfordere Sie nicht in dem, was ich jetzt sage, sondern die Welt ist das, was außen ist. Ich möchte Ihnen das ganz kurz erklären, auf der Basis meiner Erfahrungen als Psychiater. Ich möchte Ihnen kurz erklären, wie es einem depressiven Menschen geht. Depression, ich kann Ihnen nicht jetzt sozusagen eine Vorlesung über Depression halten, aber Depression ist ein ungeheuer quälender Zustand, der deswegen so quälend ist, weil man mit der Welt nicht in Kontakt treten kann. Depression ist nicht sowas Ähnliches wie Trauer, sondern Depression ist die Unmöglichkeit zu trauern. Auch die Unmöglichkeit zu trauern, die Unmöglichkeit, irgendwelche Emotionen zu erleben. Die Unmöglichkeit zu trauern. Der Depressive fühlt so: Die Sonne steht am Himmel, aber sie scheint mir nicht. Er sieht den grünen Baum, die erwachende Natur, die ihn immer besonders erfreut hat, die erwachende Natur des Frühlings. Er sieht das Grün, er sieht die verschiedenen Schattierungen des Grün, aber sie bedeuten ihm nichts. Das heißt, er kann sich mit der Welt nicht in Berührung bringen. Und wissen Sie, wozu das führt? Das führt dazu, dass er sich selbst nicht mehr erschaffen kann. Er kann sich selbst nicht mehr erschaffen. Er spürt sich nicht mehr. Er spürt sich tot. Er spürt sich unlebendig. Weil die Lebendigkeit entsteht durch unsere Begegnung mit dem Außen, mit dem Anderen.
Vom Lebendigsein. In der Fokussendung von Radio Vorarlberg spricht Universitätsprofessor Dr. Dr. Michael Lehofer über Wege zur Lebendigkeit. Lebendigkeit entsteht durch Begegnung mit dem Außen, mit dem Fremden. Aber nur dann, wenn wir die Welt jenseits unserer Vorstellungen erleben. Wenn wir wie Kinder vorurteilslos unser Herz öffnen für die ganze Magie des Augenblicks, statt zu meinen, dass wir eh schon alles wissen und alles kennen.
Die Kunst ist deswegen so etwas Heiliges, und es ist ja kein Zufall, dass sich Spiritualität und Kunst verbunden haben, weil man sie in Wahrheit gar nicht trennen kann, weil jede wahre Kunst ja nichts anderes ist als eine Einladung an mich, im Einlassen auf das Künstlerische, mich selber sozusagen zu entäußern und mich aus der Komfortzone wegzubewegen und in das Staunende, Unsagbare, in das Magische, in das, was ich nicht fassen kann und was trotzdem das Lebendige ist, mich hineinzubegeben. Das macht die Lebendigkeit aus. Nun möchte ich ein wenig darüber, ich habe Ihnen jetzt darüber erzählt, was Lebendigkeit ausmacht, was Lebendigkeit ausmachen könnte, dass das Lebendige immer ein wenig das Fremde ist. Und jetzt möchte ich Ihnen das ein bisschen psychologisch näher bringen, um dann ein bisschen auf Sterben einzugehen. Auf die Tatsache, dass wir sterben. Es ist ja eine Tatsache, dass der Mensch nur irgendetwas wahrnehmen kann, wenn er einen Unterschied spürt. Das heißt, wie gut Wasser schmeckt, schmecken Sie am besten, wenn Sie wirklich durstig sind. Und wenn Sie immer genug Wasser haben, dann wissen Sie nicht, wie Durst ist. Und dann sind Sie wieder verblüfft, wenn Sie irgendwann einmal kein Wasser mit haben und wirklich durstig sind, weil Sie haben schon vergessen, wie Durst schmeckt, wie Durst sich anfühlt. Schauen Sie, wenn ich einmal ein wenig auf Partnerschaften eingehen kann, so ist es so, man lernt sich kennen und durch irgendwelche Umstände verliebt man sich oder man kommt so zusammen, meistens verliebt man sich. Das ist ein Zustand einer ganz besonderen, ich würde sagen aus psychiatrischer Sicht, ein psychopathologischer Zustand, ein pathologischer Zustand, ein Zustand der Psychose, der übrigens sehr ähnlich ist, rein klinisch gesehen wie ein Kokainrausch, nur dauert er viel länger und kostet weniger. Obwohl die Lebenszeitkosten sind manchmal auch sehr hoch, aber das ist eine andere Story. Ja, und dann lernt man also den kennen und normalerweise also sagt man dann, ich könnte ohne dich nicht leben, was natürlich ein Grund wäre, dass man sich sofort trennen würde, aber leider macht man das Gegenteil und heiratet dann. Weil man sollte ja gerade mit einem Partner auch ohne ihn leben können, weil die Tatsache, dass sie ohne einen Menschen leben können, bedeutet ja, dass sie ihm Ja sagen können. Weil wenn sie ohne wen nicht leben können, sind sie abhängig und dann können sie gleich wie ein süchtiger Mensch zur Substanz ja nicht Ja oder Nein sagen, sondern sie sind gekettet an den. Das ist ja auch nicht so schön. Ich weiß nicht, ob Sie sich das wünschen. Aber das sind nur so ein paar Nebenbewirkungen. Auf was ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Sie haben also einen lieben Partner und Sie mögen den sehr gern und Sie sind sozusagen verliebt und dann lieben Sie ihn und Sie heiraten ihn und wollen mal keine spitzen Bemerkungen mehr zu diesem Umstand machen. Und jetzt ist die Situation so, dass Sie ihn zum Teil Ihrer Identität machen, weil Sie sagen dann, das ist mein Mann, das ist meine Frau. Und dann sagen sie, das sind meine Kinder und das ist mein Haus. Und das alles, was mein ist, gehört zu ihnen und ist Teil ihrer Identität. Und wenn etwas Teil ihrer Identität ist, dann ist es so eigen, dass sie es nicht mehr als etwas anderes identifizieren können. Ich möchte Ihnen da ein kleines Beispiel geben zu dem. Das Beispiel ist folgendes. Sie kaufen eine Couch und Sie wollten immer schon diese teure Couch kaufen, die kostet 6.000 Euro und Sie haben zusammengespart, dass Sie sich diese Couch kaufen und dann bestellen Sie sich endlich diese Couch und dann kommt die Couch und dann steht die Couch, auf die Sie sich so gefreut haben in Ihrem Wohnzimmer und dann gehen Sie rein und sagen, jetzt ist die Couch da. Und dann setzen Sie sich auf die Couch und sagen, das ist eine Couch. Ich bin so glücklich mit dieser Couch. Ein Traum. Und jedes Mal, wenn Sie vorbeigehen, denken Sie wieder an diese Couch und dass die Couch jetzt da ist. Und Sie setzen sich manchmal ganz stolz hin. Und Ihre Freunde, die kommen, müssen sich gleich auf die Couch setzen, bevor Sie was zu trinken. Der eine darf sogar nicht aufs WC gehen, muss vorher auf die Couch sich setzen, weil Sie so auf Ihre Couch stolz sind. Und dann dauert es ein halbes Jahr und Sie haben sich an Ihre Couch gewöhnt. Und Sie denken nicht mehr an Ihre Couch. Sie setzen sich noch auf Ihre Couch, als ob es irgendeine IKEA-Couch wäre. Sie setzen sich einfach auf Ihre Couch. Und irgendwann nach einem Jahr denken Sie dran, wie stolz Sie auf diese Couch waren. Und dann können Sie sich noch ein bisschen erinnern, wie Sie sich damals gefreut haben, dass Sie diese Couch bekommen haben. Und die Couch ist quasi Ihre Couch geworden. So wie Ihr Mann und Ihre Frau geworden ist und Ihre Kinder geworden sind und Ihr Haus geworden ist, so ist Ihre Couch geworden. Sie können Ihre Couch nicht mehr von sich unterscheiden. Die Couch ist sozusagen in Ihrer Identität aufgegangen. Es ist quasi in einem Meer versunken, in dem Meer Ihrer Identität. Jetzt passiert Folgendes. Sie fahren auf Reisen und irgendein komischer Besuch raucht bei Ihnen daheim und brennt in Ihre Couch ein Loch rein. Ihre Frau vermutet, dass Ihnen, ich spreche jetzt als Mann, Ihre Frau vermutet, dass Ihnen die Couch viel bedeutet. Das stimmt gar nicht mehr, weil die Couch bedeutet Ihnen gar nichts mehr. Sie ist ein Teil von Ihnen geworden. Und sie gibt jetzt die Couch sofort zur Reparatur zum Tapezierer. Und Sie kommen nach Hause und jetzt sehen Sie die Couch nicht mehr. Und Sie sagen, wo ist die Couch? Und in dem Moment realisieren Sie wieder, was Ihnen die Couch bedeutet. Erst im Abschied können wir spüren, was uns was bedeutet. Daher sind Abschiedssituationen immer Situationen der Intensität. Mir haben viele sterbende Menschen erzählt, dass sie das Leben nie so gespürt haben, wie in der Zeit von der schrecklichen Diagnose bis zu dem Moment, in dem sie sterben. Das erzählen viele Menschen, weil es natürlich klar ist, dass man dem anderen am nächsten ist, in dem Moment, wo man ihn vermeintlich verliert oder wo man ihn verloren hat. Darum sind viele Ehepaare dann am nächsten, wenn der eine gestorben ist und der andere lebt noch, weil man keinen so nahe spürt wie den, den man aus seiner Identität verloren hat. Weil dann spürt man erst, was es bedeutet.
es ist eine gewisse Tragik oder vielleicht auch eine gewisse Chance, dass wir besonders das spüren, was uns fehlt. Deshalb spüren wir erst im Abschied, erst im Angesicht eines möglichen Verlustes, was etwas oder jemand für uns bedeutet hat. Stefan Zweig hat diese Erkenntnis in die wunderbaren Worte gefasst: Niemals glänzt der Ausblick freier als im Glast des Scheidelichts, nie liebt man das Leben treuer als im Schatten des Verzichts. Ganz unprosaisch und nüchtern heißt das: Das Leben wird erst kostbar, wenn es ein konkretes Ablaufdatum bekommt. Das heißt, wenn wir dieses Ablaufdatum spüren und fühlen, dass wir Vorübergehende sind im Strom des Lebens, dass unsere Zeit unwiderruflich enden wird.
Und da komme ich zum Thema der Trauer. Trauer ist ein interessantes Phänomen. Trauer ist ein Gefühl. Und zwar ist Trauer ein Gefühl, und ein Gefühl, muss man wissen, ist eine Information von uns an uns selbst. Erst als zweites eine Information von mir an den anderen. Bin ich traurig, weiß ich, dass mir das, was ich verloren habe, was bedeutet hat. Ich kann das vorher nicht sagen, was mir was bedeutet. Ich kann es erst sagen, wenn es verloren geht oder wenn es schon verloren ist, ob es mir was bedeutet hat. Trauer ist so ein Gefühl. Ärger ist zum Beispiel ein Gefühl, das mir eine Information gibt, dass das, was in der Umwelt vor sich geht, nicht im Einklang mit dem ist, was ich mir selbst vorstelle, wie ich bin. Zum Beispiel, Sie wissen, ich bin Professor, und ich sage, mir ist es völlig egal, ob ich Professor bin oder nicht. Ich bin ein Mensch wie alle. Ja, stimmt ja auch. Ich glaube, ich hoffe, ich fühle so. Ja. Und jetzt kommt wer zu mir und sagt zu mir, ohne sozusagen, ich bin nicht in Tirol, weil in Tirol sagen alle du, aber sagen wir woanders, nicht? Wo nicht alle du sagen, und sagt einfach du zu mir. Ja? Und da merke ich, das fängt mich stören an. Und dieses Stören ist ein Ärger. Und da merke ich, dass meine Vorstellung, die ich von mir gehabt habe, nicht dem entspricht, wie es wirklich ausschaut in mir. Und meine Emotion weist darauf hin, wie es wirklich ausschaut in mir. Ich wollte Sie darauf hinweisen, wie Emotionen uns über uns informieren. Die geben uns wahre Informationen. Du kannst jederzeit weggehen, mein Schatz, am Abend. Und dann merke ich, ich wäre ein bisschen unruhig. Vielleicht kann er doch nicht jederzeit weggehen am Abend. Verstehen Sie? Das sind die Emotionen. Ja? Die Emotionen sind also Informationen von uns an uns selbst. Und wir tun gut daran, die Informationen ernst zu nehmen, aber sie nicht als Befehl zu verstehen. Das ist ja klar, es sind ja nur Informationen. Also ich habe Ihnen jetzt erklärt, Trauer ist auch eine Emotion, eine Botschaft von mir an mich selbst. Und diese Botschaft von mir an mich selbst sagt, es ist jetzt etwas, was mir wichtig war, in mir verloren gegangen. Das ist eine Emotion, eine Traueremotion. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, zu meiner Welt gehört ein Mensch, den ich liebe. Und dann stirbt er, und dann ist das Problem, dass ich die Repräsentanz dieses Menschen in mir selbst nicht mehr erzeugen kann, weil er ja nicht mehr da ist. Und ich trauere nicht darüber, dass er mir verloren gegangen ist, nur vermeintlich, sondern ich trauere darüber, dass ich den Menschen in mir nicht mehr erzeugen kann, und wenn er sehr wichtig für mich war, wenn er sehr, sehr wichtig für mich war, dann ist es so, dass ich glaube, ohne ihn nicht leben zu können. Haben Sie in Ihrem Leben schon Erfahrungen gemacht, dass Sie etwas verloren haben, und im ersten Moment, vielleicht in den ersten Momenten, vielleicht in der ersten Zeit gedacht haben, ich kann ohne den nicht weiterleben. Weil es ist so, es ist ihnen quasi der, der ihnen verloren gegangen ist, aus dem Herz gerissen worden. Und vorher haben sie ihn nicht so gespürt, weil er Teil ihrer Identität war. Aber in dem Moment, in dem er ihnen aus dem Herz gerissen wurde, da sieht man quasi das Abbild in dem wunden Herzen von ihm noch. Und die Wunde schmerzt nach ihm. Und das ist die Trauer. Und die Trauerarbeit ist, dass sie hinspüren an diese neue Oberfläche, die nicht vernarbt ist und nicht bedeckt durch Haut, sondern offen da liegt. Sie spüren immer hin, das ist die Trauer. Sie spüren hin, sie sind sozusagen schmerzhaft verzerrt von diesem. Und was sie dort spüren, ist der, der verloren gegangen ist. Aber wehtun tut die Oberfläche, die offen liegt, ihrer neuen Identität, ihrer nicht ganzen Identität. Und das Hinspüren an den vermeintlich verloren gegangenen ist ein Hinspüren ans eigene Herz, ans wunde Herz. Und wenn sie hinspüren, spüren sie nicht nur die Wunde, sondern ihre neue Oberfläche. Und das immer wieder hinspüren auf diese neue Oberfläche bedeutet, dass sie verstehen, dass es eine Oberfläche ist. Und wenn sie wirklich verstanden haben, dass diese Oberfläche, die dadurch entstanden ist, dieser Krater, der dadurch entstanden ist in ihrem Herzen, dass ihnen der andere herausgerissen wurde, wenn sie verstehen, dass das wirklich eine Oberfläche ist und mit der Zeit verstehen, dass diese Oberfläche hält, dann haben sie den Verlust überwunden. Und jetzt gibt es manche Menschen, die Verluste nicht überwinden können. Und das ist eine spannende Geschichte. Die trauern und sie können den Verlust trotzdem nicht überwinden. Wissen Sie, was da passiert? Da sind sie dann mit dem, der ihnen verloren gegangen ist, auf dieser Oberfläche in Verbindung und spüren den anderen in dieser Oberfläche und die Wunde ist schon zu und sie lassen die Trauer nicht, weil im Trauern muss man dann den verlassen, der einen verlassen hat, durch Tod zum Beispiel. Ich möchte Ihnen das an einem kleinen Beispiel erklären, das wieder etwas anderes ist. Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. Es sind ja alles Trauerfälle, es ist ja nicht nur der Tod Anlass zu trauern, sondern jede Form von Verlust ist Anlass zu trauern, von Verlust von etwas, was uns wichtig ist. Stellen Sie sich vor, ein Mann geht mit seiner Frau sehr, sehr brutal um. Sie ist sehnsüchtig und liebevoll mit ihm und er verlässt sie, wie es typisch ist, in einem mittleren Lebensalter zugunsten einer anderen Frau, die er attraktiver empfindet. Und sie hat immer alles für ihn gemacht. Sie hat die Kinder aufgezogen, dass er im Beruf sich entwickeln kann und sie fühlt sich betrogen. Warum fühlen sich Menschen betrogen? Weil wir ja, wenn wir sozusagen eine Familie sind, quasi ein Beziehungskonto haben, wo wir ständig quasi Werte, quasi psychisches Geld überweisen. Ich schaue auf unsere Kinder, du verdienst dafür das Geld, gibst uns das Geld, du planst den Urlaub, du machst die Gartenhütten, ich mähe den Rosen und so weiter. Das sind ständig Gegenüberweisungen. Diese Beziehungskonten lassen sich nicht trennen. Es lässt sie vielleicht das Geldkonto trennen, aber das Beziehungskonto lässt sie nicht trennen. Drum ist es gewöhnlich so, dass sich bei einer Scheidung oder bei einer Trennung beide Teile zu Recht betrogen fühlen. Weil jeder denkt natürlich an das, was er überwiesen hat und denkt nicht so sehr an das, was er erhalten hat. Und auseinander lässt sich's nicht dividieren. In diesem Fall aber wäre es so, dass das Beziehungskonto so ist, dass sie alles für ihn gemacht hat und er hat kaum was für sie gemacht. Und er trennt sich von ihr, er schmeißt sie quasi weg. Und jetzt ist sie sehr getroffen und trauert immens. Zur Trauer kommt Hass, Ärger, Verzweiflung. Und dann kommt es zu einem Punkt, wo sie die Trauerarbeit so weit getrieben hätte, dass sie sagen kann, so, jetzt kann ich mich wirklich von dieser Sache lösen. Und trotzdem löst sie sich nicht und bleibt ein Leben lang verbittert und unfähig, eine neue Beziehung einzugehen in diesen Schmerz. Wissen Sie, was da passiert? Wenn sie sozusagen die Trauerarbeit vollzogen hat, wie ich Ihnen das erklärt habe, und sie will sich lösen, müsste sie sich ja von ihm trennen. Er als Repräsentanz in ihm. Er hat sich von ihr getrennt und sie muss sich am Ende ihrer Trauer von ihm trennen. Und in dem Moment, wo man sich von dem trennt, der einen verlassen hat, ist das Schuldkonto 50-50. Vorher ist es 100-0. Und das ist ein Triumph für den, der verletzt ist. Weil ich bin nicht schuld, du bist schuld und ich erlaube dir nicht, dich zu entschuldigen. Und wenn ich aber mich wirklich von ihm innerlich trennen will, dann muss ich 50% der Schuld auf mich nehmen, weil ich sozusagen die Repräsentanz von ihm in mir verlasse. Und dann hat er mich zuerst verlassen und dann habe ich ihn verlassen und wir sind fertig. Und das ist bitter. Und dieser Stolz, der verhindert vielen Menschen, dass sie Trauer bewältigen. Es ist ein Stolz. Das gilt auch für Tod, das gilt für viele Situationen. Ich habe es Ihnen nur sehr plakativ an diesem Beispiel darstellen wollen.
Im letzten Teil der Überlegungen von Universitätsprofessor Dr. Dr. Michael Lehofer zum Lebendigsein geht es um die Kraft der guten Bindung, um die Kraft von Liebeserfahrungen, die stärker sind als der Tod.
Es ist so, dass wir ja als kleine Kinder nicht wissen, wer wir sind. Und durch das Leben, durch die Begegnung mit dem Leben, eine Repräsentanz von uns entwickeln. Ich habe Ihnen das am Anfang erzählt, dass im Lauf unseres Lebens die Begegnungsfähigkeit sozusagen die Fülle des Lebens in uns ermöglicht. Und wenn wir Zeiten haben, in denen wir nicht begegnungsfähig sind, dann kann sich in uns die Fülle des Lebens nicht ausbreiten. Und jetzt ist es so, dass man als Kind beantwortet werden muss auf sozusagen die Sehnsucht nach Begegnung, sonst kann man sich in sich keine Vorstellung entwickeln, wer man ist. Und da gehört eben diese liebevolle Beantwortung des Menschen eben dazu, dass er sich sicher machen kann. Eines unserer Grundbedürfnisse, vielleicht das wichtigste, ist ja Bindung. Bindung ist deswegen so ein wichtiges Grundbedürfnis für uns, weil wir ja bekanntlich viele Jahre lang nicht ohne Bindung überleben können. Und die Angst, aus der Bindung herauszufallen, diese Angst, aus der Bindung herauszufallen, ist die Einsamkeit. Drum ist Einsamkeit die Urangst von uns. Einsamkeit ist die Angst vor Bindungslosigkeit. Und wir sind sozusagen das ganze Leben lang bestrebt, diese Einsamkeit nur nie zum Klingen zu kommen, weil sie uns existenziell gefährdet. Was ich Ihnen sagen möchte, ist Folgendes, dass ein Kind durch die Antwort der Welt die Möglichkeit findet, sich selbst zu erschaffen, eine Selbstrepräsentanz zu erzeugen. Das heißt, wir hauchen mit der Beantwortung, mit der feinfühligen Beantwortung unserer Kinder, dem Kind Leben ein, in dem Sinn, dass es sein Potenzial entwickeln kann, sich selbst Leben einzuhauchen. Und wenn das gut gelingt, dann kann im späteren Leben viel Nein daherkommen und wir haben alle unglaublich viel Nein auszuhalten in unserem Leben, viel Verneinung. Und man hat, wenn man als Kind diese Kraft empfunden hat, sich selbst zu erfinden, dann ein gewisses Potenzial einer Resistenz, eines Widerstandes gegen die Neins und das Nein der anderen erzeugt in mir nicht unbedingt sofort einen Zweifel an meiner eigenen Existenz. Weil wir sind nicht das, was wir glauben zu sein, sondern wir sind das, was wir sozusagen da an Lebendigkeit in uns ständig erzeugen können. Ich habe Ihnen gesagt, wir leben nicht deswegen, weil wir am Leben sind, sondern wir leben deswegen, weil wir uns lebendig fühlen. Und das hat sozusagen mit diesem existenziellen Potenzial zu tun. Das heißt, Liebe, die wir empfangen, ist nicht nur in dem Moment, in dem sie da ist, sozusagen ein Fokus für unsere eigene Lebendigkeit, sondern Liebe, die wir empfangen, ist auch ein Schutzfaktor für spätere Belastungen, in denen das Ja von der Umgebung nicht verfügbar ist. Wir sind quasi mit der Welt verbunden, ohne dass wir bejaht werden. Jetzt gibt es unglaublich spannende Untersuchungen von Menschen, die in KZs waren im Dritten Reich. Ich glaube, das KZ war ein Experiment, das wirklich nachvollzogen hat, wie Hölle sein kann. Und es ist absolut unvorstellbar, dass ein Mensch psychisch in der Lage sein kann, das zu ertragen, ohne entweder körperlich oder psychisch tot zu sein. Sie wissen, dass das Faktum ist, dass sich viele KZ-Häftlinge, wenn sie es überlebt haben, nachher umgebracht haben, weil ihnen die Lebendigkeit derart ausgeschlagen und ausgetrieben worden ist, dass dann keine Lebendigkeit übrig war. Und der Suizid ist ja nichts anderes, der Selbstmord ist ja nichts anderes, als dass der, der sich umbringt, praktisch eine Konkurrenz, eine Gleichförmigkeit zwischen dem schafft, was in seinem Körper ist, nämlich dass das noch lebt, unangenehmerweise, und ich fühle mich innerlich tot. Das heißt, Suizid ist kein Akt von Verzweiflung, in gewisser Weise schon, aber die Verzweiflung bezieht sich auf das, dass wir äußerlich noch leben und innerlich tot sind. Und wenn wir innerlich leben und äußerlich will der Körper sterben, dann ist das auch keine Konkurrenz. Das macht uns auch verzweifelt. Wir wollen so lange leben, solange wir innerlich lebendig sind. Also eine unfassbare Situation. Und auf was ich hinaus wollte, ist, dass es Forschungen gibt an Personen, die das KZ lebendig überlebt haben. Das heißt, die keine psychiatrischen Störungen entwickelt haben aufgrund des KZs. Und das waren nur ganz, ganz wenige Personen. Und da ist man drauf gekommen, dass die im Vergleich zu den anderen ein ganz besonderes Gefühl hatten. Das wird wissenschaftlich als Kohärenzgefühl bezeichnet. Darf ich Ihnen kurz erklären, was ein Kohärenzgefühl ist? Ein Kohärenzgefühl ist ein Gefühl der tiefen Verbundenheit. Diese Verbundenheit ist nicht zu destabilisieren durch aktuelle Kontakte, durch ein Nein, durch ein katastrophales Erleben. Das heißt, ich habe so viel Liebe gewonnen in der Welt, dass ich Vertrauen zur Welt habe, dass die Phänomene, die mir jetzt entgegenkommen und seien sie noch so katastrophal, meine Verbundenheit nicht auflösen kann. Und wenn Religion sozusagen einen psychologischen Sinn hat, auf das ich es nicht reduzieren möchte, dann ist es der Sinn, dass die brüchigen Beziehungen, die wir alle in unserem Leben erleben, durch das ergänzt werden, was unbrüchig ist. Und dieses Miteinander von positiven Lebenserfahrungen mit positiven Erfahrungen, spirituellen Erfahrungen, das erzeugt ein wunderbares Kohärenzgefühl, eine Emanzipation von den Neins unseres Lebens. Das heißt, wenn wir eine Selbstrepräsentanz haben, dann kann unser Gefühl, lebendig zu sein, durch nichts, ich will nicht sagen erschüttert werden, aber durch nichts letztlich umgebracht werden, das lebendig zu sein. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, es kommt auf uns alle zu, und ich kann es nicht voraussagen, wie es bei mir sein wird, und Sie werden es nicht voraussagen können, wie es bei Ihnen ausschauen wird, aber in dem Moment, in dem Sie zum Sterben kommen, da können zweierlei Reaktionen da sein, die möglich sind, aufgrund dessen, was ich erzählt habe. Das Sterben ist ein Nein. Das Sterben ist ein Nein zu dem, was Sie sich vorgestellt haben im Leben. Das Sterben ist ein Nein zum Bindungsgefühl. Das Sterben ist ein Nein zum Selbstwirksamkeitsgefühl. Das Sterben ist ein Nein zur Lust, wie wir sie im Leben erleben. Das Sterben ist auch ein Nein zum Selbstwert. Das Sterben ist ein Nein zu allen ihren Grundbedürfnissen. Das Sterben ist eine echte Provokation für uns alle. Das heißt, das Sterben ist eine ungeheure Herausforderung an diesen Prozess der persönlichen Reifung hin zu ihrer Lebendigkeit. Wenn Sie nämlich dieses Kohärenzgefühl entwickelt haben, wenn Sie sich tief lebendig fühlen, wenn Sie gewohnt wurden in Ihrem Leben auf das Nein, das das Leben Ihnen immer wieder anbietet, nicht mit einer Verletzung ihrerseits, sondern mit einer inneren Verlebendigung zu reagieren. Wenn Sie auf die Ressourcen Ihrer eigenen Lebendigkeit zurückgreifen können, so wird das Sterben sozusagen nicht ein Symbol dessen sein, was Sie immer schon gedacht haben, nämlich dass Sie eigentlich nicht existieren, sondern es wird ein weiterer Hinweis darauf sein, dass Sie in sich selbst eine Lebendigkeit haben, die unsterblich ist. Das ist nämlich dieses Kohärenzgefühl. Das Gefühl, lebendig zu sein, und diese Lebendigkeit ist unsterblich. Und das ist nun einmal gar keine spirituelle Dimension, sondern eine rein psychologische Dimension in einer faszinierenden Analogie zu dem, was Mystik sagt, dass nämlich die Lebendigkeit unsterblich ist. Das ist ein Resultat von Liebeserfahrungen. Liebeserfahrungen geben uns das Empfinden, lebendig zu bleiben angesichts aller Todesangebote. Und so kann man dann leicht sterben. Dankeschön.
Fokus. Themen fürs Leben.
Vom Lebendigsein. Radio Vorarlberg brachte einen Vortrag von Universitätsprofessor Dr. Dr. Michael Lehofer. Der Arzt, Psychiater und Psychotherapeut aus Graz sprach auf Einladung von Pater Nathanael in der Propstei St. Gerold. Professor Michael Lehofer ist der ärztliche Direktor der Landesnervenklinik in Graz.
Liebeserfahrungen geben uns das Empfinden, lebendig zu bleiben angesichts aller Todesangebote.
Franz Josef Köpp dankt für Ihr Interesse am heutigen Fokusthema. Christine Buster würde es vielleicht so zusammenfassen: Meistens leben wir von der Gnade, nicht vom Verdienst. Leben Sie wohl.
Im Internet können Sie diese und frühere Fokussendungen jederzeit anhören und downloaden. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.